Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit Julius.
Hallo.
Mit mir, Christiane. Und wir haben wieder eine ganz tolle Gästin heute hier, nämlich Steffi. Hallo, Steffi.
Hallöchen.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die aufmerksamen HörerInnen kennen dich natürlich schon. Du warst schon mal bei uns in der Folge über Even Cowgirls Get the Blues, ein Film, der zumindest bei mir in gewisser Weise nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, was auch an unserer Besprechung lag. Und mal gucken, ob das beim heutigen Film auch so sein wird. Heute geht es um The Gift von Sam Raimi. Aber bevor wir dazu kommen, Steffi, magst du noch mal kurz dich persönlich vorstellen und ein bisschen was über deine Projekte erzählen?
Na klar. Wie gesagt, ich bin Steffi vom Podcast Queek, dem intersektionalen queer-feministischen Geek-Podcast. Das heißt, ich schaue auf Filme, Serien und andere Medien aus einem möglichst queer-feministischen Blick, mit mir als selber queere Person, auch mit einem gewissen Fokus darauf, und versuche so ein bisschen dahinter zu steigen, wo gute Repräsentation stattfindet, wo nicht. Und das Ganze nebenbei auch noch versuchend, zumindest nicht immer nur den weißen Blick einer Cis-Frau noch drauf zu werfen, sondern das Ganze generell intersektionaler halt zu sehen.
Mm. Ja, vielen Dank. Ich kann diesen Podcast nur empfehlen. Ist einer meiner Lieblingspodcasts. Oh. Und ich bin auch sehr gespannt, was du mit dieser speziellen Perspektive zu unserem heutigen Film sagen kannst, weil ich glaube, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir es hier schon mit einem feministischen Film zu tun haben, aber ich glaube, queer-feministisch und vor allem intersektional. Gucken wir mal, ob es da was gibt, was man besprechen könnte oder nicht. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, Julius und ich, wir hatten gerade darüber gesprochen, bei uns ist gerade privat und beruflich so viel los, dass das hier tatsächlich die letzte Ausgabe 2022 sein wird. Also da wisst ihr schon mal Bescheid, dass wir dann 2023 zurückkommen mit weiteren Keanu Reeves Filmbesprechungen. Aber genau, das ist hier sozusagen unser Jahresabschluss und das schon mal vorab. The Gift von Sam Raimi. Steffi, magst du kurz einen kleinen Einblick geben, worum es eigentlich geht in diesem Film?
Ja, ich halte mich auch sehr kurz. Die hellseherische Witwe Annie lebt mit ihren Kindern Ben, Miller und Mike im ländlichen Georgia und führt ein von Geldsorgen geplagtes Leben. Und um über die Runden zu kommen, legt sie gegen sogenannte Geschenke, wie sie es bezeichnet, Tarotkarten für die Einheimischen. Eines Tages hat sie eine Vision davon, dass eine junge Frau, nämlich Jessica King, sterben wird. Und als ihre Vision dann Wirklichkeit wird, liegt es am Ende an ihr, mit Hilfe ihrer Fähigkeiten herauszufinden, wer der Mörder ist.
Ja, sehr schön. Das ist eine sehr kompakte Inhaltszusammenfassung. In die Tiefe gehen wir dann gleich noch, wenn wir von Julius die Filmfakten gehört haben.
Genau. Wie Christiane schon gesagt hat, wir besprechen ja heute The Gift von Sam Raimi. Der Titel heißt im Deutschen, also heißt er The Gift, die dunkle Gabe. Das muss natürlich wieder ein bisschen erklärt werden, was es so geht. Es ist ein Film aus dem Jahr 2000 und der Film hatte seine Premiere am 18.12.2000 in Hollywood in den USA und hatte seinen amerikanischen Kinostart am 19.01.2001. Seine deutsche Premiere hatte er etwas später dann am 5.08.2001 auf dem Kölner Fantasy Filmfest. Und bei dem Film handelt es sich um einen US-amerikanischen Mystery-Thriller, so kann man das, glaube ich, am besten bezeichnen.
Ja.
Mit so ein bisschen, weiß nicht, Horror-Elementen oder Drama-Elementen.
Mhm.
Ja. Weil ich finde schon, so ein bisschen Horror hatte der schon, also ich habe mich schon erschreckt.
Okay.
Und das tue ich selten. Aber warum der auch so ein bisschen Horrorelemente hat, das kommt nicht von ungefähr, denn dieser Film ist von dem Regisseur Sam Raimi und der dürfte wohl vielen bekannt sein von einigen Horrorfilmen, da komme ich aber gleich dazu. Erstmal komme ich so ein bisschen zu der Person Sam Raimi. Sam Raimi ist ein US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler. Als Jugendlicher war Raimi großer Fan der Science-Fiction-Klassiker, Die Zeitmaschine und Metropolis, die er als Anlass sah, um dann halt selber Filme zu drehen. Er brach nach 3 Semestern an der Michigan State University in East Lansing sein Studium der englischen Literatur ab, um seinen ersten Film The Evil Dead zu drehen, der dann 1981 veröffentlicht wurde. Und das ist wirklich so ein Low-Budget-Horrorfilm, aber der hat wirklich so einen Kultstatus bei vielen. Mhm. Und ich mag den auch sehr. Also auch so diese ersten 3 Evil Dead-Filme.
Wir haben nur mal das Remake geguckt, oder?
Genau, richtig.
Ist das auch von Sam Raimi?
Ja, ich glaube, der hat es mitproduziert, wenn ich mich da recht entsinne. Aber genau, diese ersten drei Evil Dead-Filme, die hat er selber gedreht und ich finde die ziemlich großartig. Also, weil die auch so eine gewisse Art von Humor haben, aber auch schon ziemlich heftig sind in ihrer Darstellung.
Der dritte ist ja jetzt nur wirklich
Das ist schon fast eine Komödie. Ja, ja, der ist so verrückt, und aber auch so lustig und unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen.
Okay.
Genau. Und ja, bei Evil Dead, da hat er auch das erste Mal seine Shaky Cam eingesetzt. Das ist so eine, also da hat er eine Methode genutzt. Also der hat die Kamera auf ein Brett geschnallt und von zwei Leuten wurde die dann an die jeweiligen Enden durch den Wald getragen. Und dadurch kam es zu einer sehr ungewöhnlichen Kameraperspektive. Und diese Methode nutzte Raimi dann später häufiger. Also auch in seinen ganzen Evil Dead-Film, aber ich glaube auch in anderen war das dann ähnlich. Also das ist halt sehr stilbildend gewesen. Dann hatte er noch große Erfolge gehabt. Also ich glaube, die meisten kennen auch Sam Raimi durch diese Spider-Man-Verfilmung. Also ja. Spider-Man 1 bis 3 mit Tobey Maguire in der Hauptrolle. Dadurch wurde er mir, glaube ich, auch richtig bekannt. Und danach habe ich, glaube ich, dann Evil Dead nachgeholt. Weil das ist auch, glaube ich, besser so gewesen. Weil damals, als ich Spider-Man geschaut habe, da war ich 16 oder so.
Ja.
Und ich glaube, das wäre noch nicht so gut gewesen, Evil Dead gesehen zu haben. Der war, glaube ich, auch noch eine ganze Zeit verboten hier in Deutschland.
Oh, okay.
Genau. Und sein letzter Film war, also er hat dann zwischendurch natürlich noch viele andere Filme gedreht, also einige Horrorfilme oder halt Thriller und so weiter. Also der hat schon immer so eher in dieser Richtung auch gedreht. Oder halt auch in der Comic-Richtung, denn er hat seinen letzten Film dieses Jahr rausgebracht, nämlich mit dem zweiten Doctor Strange-Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Den ich auch ansatzweise gut fand. Also zumindest fand ich am besten, dass man so seine Handschrift auch deutlich rausgelesen hat.
Steffi, wie fandest du den?
Ja, ich bin ja riesengroßer Wanda Maximoff-Fan, von daher fand ich den schon sehr, sehr gut. Also vor allem für einen Marvel-Film eigentlich.
Ja, das kann man schon sagen. Für einen Marvel-Film war der wirklich ganz gut.
Okay.
Ja. Genau, komme ich zum Drehbuch. Das hat mich überrascht, dass Billy Bob Thornton für das Drehbuch zuständig war. Ich wusste gar nicht, dass der Drehbücher geschrieben hat oder noch schreibt. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler und ich glaube, als Schauspieler ist er wohl den meisten am bekanntesten. Er ist aber auch noch Drehbuchautor, Regisseur und sogar Sänger. Und er hat Drehbücher zu den Filmen wie Brüder wider Willen, Daddy and Then und Stingplate geschrieben. Und für letzteren Film bekam er sogar einen Oscar für das beste Drehbuch. Das war mir auch noch gar nicht bekannt. Für die Musik war Christopher Young zuständig. Christopher Young ist ein US-amerikanischer Komponist für Filmmusik. Young komponierte zum Beispiel zahlreiche Soundtracks zu bekannten Horrorfilmen oder halt auch Horrorfilmreihen wie Hellraiser oder A Nightmare on Elm Street, Düstere Legenden oder auch The Crutch. Also die US-Remakes.
Okay.
Für die Kamera war dann Jamie Anderson zuständig. Er ist ein US-amerikanischer Kameramann. Da habe ich jetzt mal geschaut, wofür er so zuständig war. Das sind jetzt nicht gerade die, ich sag nicht unbedingt unbekannt sind die, aber jetzt nicht qualitativ die besten Filme. Da haben wir hier Small Soldiers zum Beispiel oder auch den Kevin Smith-Film Jay and Silent Bob Strikes Back. Oder auch der Film, wo dann auch Billy Bob Thornton mitspielt, nämlich Bad Santa.
Okay.
Ja.
Was ein Öl.
Entschuldigung. Ja.
Kommen wir dann auch schon zu den DarstellerInnen. Ja, wir haben eigentlich nur eine richtige Hauptdarstellerin in diesem Film. Das ist nämlich Cate Blanchett. Sie spielt die Annie Wilson. Cate Blanchett ist eine australisch-US-amerikanische Schauspielerin. Sie wuchs in Australien auch auf, studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften und Kunst an der University of Melbourne, brach dieses dann später ab, da sie während ihres Ägyptenurlaubs als Tänzerin für eine Filmproduktion angeworben wurde. Und danach dachte sich dann, naja, okay, Schauspielern mag ich irgendwie lieber, als irgendwie Kunst zu studieren oder Wirtschaftswissenschaften. Mache ich doch damit mal weiter. Und somit hat sie dann eine Ausbildung begonnen an dem National Institute of Dramatic Art in Sydney. Und sie schloss auch mit einigen Auszeichnungen ab. Und ihre erste größere Filmrolle hatte sie dann an der Seite von Glenn Close und Frances McDormand in dem Film Paradise Road, den ich selber noch nicht geschaut habe. Kennt ihr den?
Nee, nee. Aber wie steht ihr denn generell zu Cate Blanchett? Seht ihr die gerne?
Ja, ich würde schon sagen, also die hat immer so eine gewisse Anmut. Ich weiß nicht, das so.
Der Herr der Ringe-Effekt.
Ja, ja. Oder sie wirkt mal recht intelligent. So.
Ja.
Ja. Ja, also ich schaue sie auch sehr gerne. Ich freue mich ja jetzt auch noch schon auf ihren neuen Film, der Tar.
Mhm. Ja, der wird schon sehr gelobt.
Ja, deswegen. Aber an sich ist sie schon ein Argument, warum ich mir einen Film angucken würde, ja.
Ja, nicht umsonst gewann sie ja auch schon zweimal den Oscar. Also sie ist schon eine recht gute Schauspielerin. Zumindest von der Academy ist sie, wird das so gesehen. Sie hat nämlich zu dem Film Aviator für die beste Nebenrolle den Oscar bekommen und auch für die beste Hauptdarstellerin in dem Film Blue Jasmine.
Ah ja.
Und international Bekanntheit, also ja, Steffi hat es ja schon gesagt, oder warst du es jetzt gerade?
Nein.
Christian? Nee. Ja, wegen der Rolle hier der Galadriel in Herr der Ringe. Also ich glaube, die meisten kennen sie dadurch auch.
Ja, ja.
Kommen wir zu den NebendarstellerInnen. Ja, zum einen haben wir natürlich Keanu Reeves, der spielt den Donnie Barksdale. Dann haben wir Giovanni Ribisi, der spielt den Buddy Cole. Giovanni Ribisi ist so ein bekannter Nebendarsteller. Also ich habe ihn jetzt zuletzt wieder in Avatar gesehen, als ich den jetzt im Kino gesehen habe. Mm. In Lost in Translation hat er diesen immer busy Freund von Scarlett Johansson gespielt.
Ah, okay, den man ja eigentlich auch nie sieht. Ne?
Ja. Der ist halt immer nur busy drauf.
Ja, ja, genau.
Genau, und Soldat James Ryan zum Beispiel hat er auch eine kleinere Nebenrolle gehabt. Ich glaube, das war so auch seine erste richtig großer Film, in dem er mitgespielt hat.
Hm.
Dann haben wir zum einen hier auch Katie Holmes. Ich glaube, Katie Holmes hat so Bekanntheit erlangt, irgendwie leider durch Tom Cruise als
ja,
Ehefrau.
Moment. Die war
aber
ja
sie hat auch
schon.
Ich wollte sagen, Dawson's Creek hat sie eine große Rolle gehabt und wurde auch dadurch wirklich bekannt. Aber noch bekannter wurde sie natürlich dann durch Tom Cruise.
Ja,
und
ja.
Auch zum Beispiel in Batman Begins hat sie auch eine größere Nebenrolle gehabt und wurde dann ausgetauscht sogar durch Maggie Gyllenhaal.
Ja, aber was ich ja erstaunlich fand, ist, dass während dieser Film hier gedreht wurde, ging Dawson's Creek ja noch, ne? Das lief ja noch.
Ja.
Und ihre Rollen, die sind so diametral unterschiedlich. Also ich glaube, dass die Leute, die wegen ihr und ihrer Rolle in Dawson's Creek in diesen Film gegangen sind, sind womöglich ganz schön schockiert gewesen.
Ja, ich habe Dawson's Creek nie geschaut. Ich weiß also gar nicht, was sie da für eine Rolle hat.
Ja, da ist sie eine sehr, also schon eher biedere und sehr gebildete, ich würde sagen, emotional auch ein bisschen gebeutelte.
Gut, dann kann ich das schon gut nachvollziehen, dass du sagst, so, dass es schon sehr gegensätzlich ist, weil hier ist sie sehr.
Sie wird als promiskuitiv dargestellt, würde ich sagen.
Genau. Kommen wir aber noch zu den weiteren Nebenrollen. Haben wir hier Craig Kinnear. Ich hoffe mal, ich habe den so richtig ausgesprochen. Der spielt den Wayne Collins. Craig Kinnear, den kennt man wohl am besten aus Besser geht's nicht. Da hat er eine größere Nebenrolle, hat er nämlich den Nachbarn gespielt von Jack Nicholson.
Mhm.
Und den Vater in Little Miss Sunshine hat er gespielt. Das sind so zumindest die Rollen, die mir am besten so in Erinnerung geblieben sind mit ihm. Dann haben wir noch Hilary Swank. Ich glaube, Hilary Swank kennen auch viele, also besonders durch die Filme Million Dollar Baby oder Boys Don't Cry. Sie spielt die Valerie Barksdale. Und dann haben wir noch zuletzt, habe ich noch J.K. Simmons mir rausgesucht, weil ich glaube, den kennen auch viele. Der spielt hier in dem Film den Sheriff Pearl Johnson. Und ja, ich glaube, die meisten kennen ihn aus den Spider-Man-Filmen. Da hat er nämlich diesen von den Daily Bugle, den Verlagschef da gespielt, der immer total cholerisch drauf ist. Und in Whiplash hat er auch so einen strengen Typen gespielt, zu den, wie soll man sagen, Drill Instructor of Music.
Hat er nicht auch bei Little Miss Sunshine mitgespielt? Oder täusche ich mich jetzt gerade?
Nee, das war, wie heißt da, irgendwas mit Arkin Dingsbums. Der sieht aber so ähnlich aus, weil der auch eine Klatze hat. Der Opa,
okay.
Ne?
Ja, ja, dachte ich.
Nee, der ist nicht J.K. Simmons.
Ach so, sorry, ich habe den nur einmal gesehen.
Alan Arkin ist das, ja.
Jetzt Alan? Ach so, Alan.
Alan Arkin.
Ja, okay, ich dachte jetzt an den Frauennamen Alan, war kurz verwirrt. Okay.
Nee, aber ja, das würde sogar passen, so die Rolle zu Jake Simmons, ja. Genau, komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten. Genau, also ich habe ja schon gesagt, Billy Bob Thornton hat das Drehbuch geschrieben und das Drehbuch basiert auf den angeblichen übersinnlichen Fähigkeiten von Billy Bob Thorntons Mutter.
Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, aber ich musste gerade daran denken, zum Glück basierte das nicht auf den übersinnlichen Fähigkeiten von Sylvester Stallones Mutter.
Ja,
wisst
stimmt.
ihr, was die
ja,
konnte?
Ja, die war auch Kartenlegerin und so.
Nee, die hat, ich weiß nicht den Fachbegriff, es gibt einen Fachbegriff dafür, aber die hat anhand von Fotos von Ärschen die Zukunft der Menschen vorhergesagt. Das ist kein Scherz.
Oh Gott.
Und auf ihrer Website, die ist vor kurzem gestorben, auf ihrer Website hat sie das Ganze auch an einem Arschfoto von ihrem Sohn dargestellt.
Oh Mann.
Ja.
Okay. Ja, schon eine sehr Mir besondere Frau
okay.
gewesen.
Sorry, ich wollte das jetzt nicht hier ins Lächerliche ziehen. Vielleicht doch. Naja, gucken wir mal. Machen wir weiter.
Ja, okay. Gut, danke für diese tolle Info. Das
wäre auf jeden Fall ein ganz anderer Film geworden.
Oh ja.
Ja, ich habe natürlich noch ein paar, noch einen Fakt zu Keanu Reeves mir rausgesucht. Keanu Reeves ist ja auch mal bekannt, dass er sich gerne mal auf seine Rollen vorbereitet. Das hat er natürlich auch hier wieder gemacht. Und er hat zusammen mit Hilary Swank hat er örtliche, also Ehemissbrauchsberatung besucht, um zu verstehen, warum Männer ihre Frauen missbrauchen und warum manche Frauen dann halt weiterhin bei ihren Ehemännern bleiben. Mhm. Und Cate Blanchett hat sich auch vorbereitet, um sich auf ihre volle Rolle vorzubereiten, hat sie innerhalb einer Woche 5-mal eine Wahrsagerin besucht. Und eine von diesen Wahrsagerinnen hat ihr sogar vorausgesagt, dass sie einen Leibwächter bräuchte.
Okay, hat sich das bewahrheitet? Wurde sie angegriffen?
Nee, ich glaube nicht. Zumindest stand das da nicht da, dass das passiert ist.
Ja. Na gut, vielleicht war das auch so verschlüsselt, sozusagen der Hinweis, du wirst bald so berühmt sein, dass du dann einen Leibwächter brauchst.
Ja, das vielleicht hat sie das bewahrt. So geahnt, so, ja, Cate Blanchett, die ist schon so talentiert.
Ja, genau.
Na, die wird mal bestimmt berühmt und dann brauchst du natürlich einen Leibwächter.
Genau, ja.
Genau, habe ich noch einen Fakt zu Sam Raimi an sich. Der hat ja auch mal, also der hat gerne in seinem Film so wiederkehrende Rollen oder auch wiederkehrende Sachen, die dann auftauchen, wie auch hier, nämlich Annies Auto, was sie halt fährt, das ist so ein Oldtimer, da heißt The Classic, ist ein Delta 88 und war bisher in jedem Evil Dead Film zu sehen.
Ach so, okay.
Also ist das jetzt ein Universum quasi hier?
Ja, also ich, zum Beispiel hier, wie heißt der, der Hauptdarsteller von Evil Dead, Bruce Campbell,
okay.
Der kommt auch sehr oft in seinen Filmen vor, sogar in Doctor Strange 2 kam er vor.
Oh,
und das hat mich sehr gefreut. Weil ich den Typen einfach witzig
finde. Also ist das hier auch Marvel Cinematic Universe gerade, ja?
Alles, ja.
Ja.
Evil Dead auch.
Ja, ist alles so ein Raimi-Universum.
Ah ja.
Ja. Und Billy Bob Thornton war zuerst sogar auch für die Rolle von Buddy Cole geplant, hat sich dann aber umentschieden und wollte dann nur das Drehbuch schreiben.
Okay.
Genau, der Film hat auch einige, naja, hat keine Preise gewonnen, aber er war zumindest nominiert für einige Preise. Zum Beispiel wurde Cate Blanchett als beste Hauptdarstellerin für den Phoenix Film Critics Society Awards 2001 nominiert. Giovanni Ribisi als bester Nebendarsteller für den Independent Spirit Award auch 2001. Und das fand ich auch mal interessant, es gibt den Taurus Award. Da wurde dieser Film nominiert für den besten Feuerstunt. Da habe ich überlegt, was gab's denn da für einen Feuerstunt? Na, da ist doch hier der Vater von dem Buddy Cole.
Ach so.
Der ist doch dann.
Der wird angezündet.
Der wurde doch angezündet.
Ja.
Und da dachte ich mir, ja, das könnte sein, weil ich mir dachte so, wie haben sie denn das gemacht, bitteschön. Das war schon, glaube ich, ganz gut. Ich kenne mich zwar nicht mit Feuerstunts aus, aber ja, nicht umsonst war er nominiert. Und der Film hatte ein geschätztes Budget von ca. 10 Millionen Dollar und spielt insgesamt weltweit über 44 Millionen Dollar wieder ein. Also man kann schon sagen, der war relativ erfolgreich für sein Budget.
Dann würde ich sagen, ich frage euch erstmal ganz lockerflockig in die Runde. Also Steffi, du hast den Film ja vorgeschlagen, beziehungsweise also wolltest den gerne mit uns besprechen. Und da wäre meine Frage natürlich, kanntest du den vorher schon? Und wenn ja, wie ist da so deine Geschichte damit? Und wenn nicht, wie war denn so dein erster Eindruck zu diesem Film?
Also ich hatte ihn tatsächlich einfach nur irgendwann mal auf die Watchlist gepackt, wegen Cate Blanchett. Und dann aber nie geschaut. Und dann war er irgendwann sowieso von Amazon irgendwie verschwunden. Und ja, im Prinzip kam ich dann ja nur durch euch dann da wieder drauf. Ja, mein Eindruck. Also mein erster Eindruck war besser als die beiden anderen Male, die ich ihn jetzt danach nochmal geschaut habe. So beim ersten Mal fand ich ihn eigentlich echt ziemlich beeindruckend. Und dann habe ich ihn nochmal geschaut, um nochmal auf ein paar Details zu achten und noch ein drittes Mal. Und je öfter ich ihn schaue, desto schlechter fand ich ihn am Ende.
Okay, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und auch nur einmal geschaut. Und ich war tatsächlich relativ angetan. Und ich fand den überraschend feministisch in dem, was er erzählt hat. Aber das können wir gleich nochmal auseinandernehmen. Und mir hat total gefallen, wie ruhig der inszeniert war. Also der war so wenig hektisch und das hat mir total zugesagt in der Situation, wo ich den geguckt habe und das hat mir schon sehr gefallen. Ja. Julius, wie ging es dir damit?
Ich war erstmal überrascht, wie viele bekannte SchauspielerInnen mitspielen, weil es kommt ja so im Vorspann, glaube ich, werden da schon die Namen eingeblendet. Ich dachte mir, okay, spielt auch mit, wow, okay, krass, wie spielt er hier halb Hollywood mit?
Ja.
Finde ich krass, aber da hatte ich, glaube ich, schon Sam Raimi so ein bisschen schon einen Namen gehabt. Deswegen war das jetzt nicht so sehr überraschend. Hm. Aber es ist ja doch kein Film jetzt mit einem großen Budget. Und deswegen ist es schon krass, dass er eigentlich so viele zusammentrommeln konnte. Hm. Und dann fand ich auch
2000 waren 10 Millionen nicht gerade wenig.
Ja, aber es gab ja schon sowas wie Titanic oder, also ja. Die hatten ja wirklich schon mega großes Budget, also deswegen finde ich 10 Millionen ist eigentlich, also heutzutage ist das wirklich für ganz kleine Filme, 10 Millionen, da kannst du nicht mehr viel stemmen.
Vor 20 Jahren ging ja schon noch einiges.
Genau, da war noch mehr natürlich möglich, aber trotzdem war es auch, glaube ich, zu der damaligen Zeit nicht jetzt das Hammerbudget, auch für so viele DarstellerInnen, die dann da mitgewirkt haben. Und ich fand den auch schauspielerisch sehr gut, also auch Cate Blanchett natürlich wieder, wie gewohnt, sehr gut abgeliefert. Auch Giovanni Ribisi fand ich da sehr überzeugend. Auch ich muss sagen, Keanu Reeves fand ich mal gut, dass der so komplett gegen sein so
Typecasting.
Kein Typecasting, genau, sondern mal so komplett, ich mir dachte, okay, richtiges Arschloch, sieht man auch nicht so oft, das hat mich überrascht, weil ich mir auch dachte so, ich habe mich ja nicht vorher informiert über den Film, dann habe ich mich so ein bisschen überraschen lassen, was dann Keanu Reeves für eine Rolle spielt, dann war ich erstaunt, wie er dann da halt reinkam in der ersten Szene, halt,
ja, ne?
Und wo ich dann so, oh, okay, krass, und ich fand den sehr atmosphärisch, so, und ja, und wie du auch sagtest, Christian, also hat mich überrascht, dass er so langsam so erzählt ist. Ne? Dass er
sich ja, schon, langsam würde ich gar nicht sagen, also
ein bisschen
aber so
Zeit,
ruhig.
Ja, ein bisschen Zeit auch sich nimmt, weil also von Sam Raimi, also wenn man so mal die Evil Dead Filme sich anschaut, das ist dann schon mal was ganz anderes. So. Da hätte man auch was anderes erwarten können.
Okay.
Also der hat sich dann schon deutlich erwachsener angefühlt. So.
Ja. Okay, ich würde sagen, Steffi, du hast gerade schon so angeteasert, dass sich deine Einstellung zu diesem Film so ein bisschen geändert hat, aber vielleicht magst du erstmal schildern, was dir beim ersten Mal gefallen hat.
Na, im Prinzip kann ich mich da euch komplett anschließen. Also gerade das Schauspiel, Cate Blanchett, auch Keanu Reeves hat mich, also habe ich nicht mit gerechnet mit so einer Performance von ihm. Bei Cate Blanchett ist man es ja dann doch irgendwie schon ein bisschen gewohnt, dass sie auch solche Charaktere, so gebrochene Charaktere halt doch wirklich überzeugend spielen kann. Prinzipiell, ja, die ganze Erzählstruktur einfach wirklich. Der Aufbau, die erste Eröffnungsszene, wo man quasi in der ersten Sekunde ja eigentlich schon die Leiche das erste Mal sieht, wenn man im richtigen Moment hinguckt, fand ich ziemlich cool, hat mich so ein bisschen an so eine Giallo-Ästhetik auch so ein bisschen erinnert. Und der Aufbau dann nach hinten raus, da kommen dann irgendwann halt die Probleme für mich, die mir dann erst später aufgefallen sind mit dem großen Plot-Twist, der mich beim ersten Mal noch, ich sag mal, so ein bisschen umgehauen hat, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass er kommt. Was dann aber genau das Problem war, dass ich in meinem zweiten Mal gucken versucht habe, herauszufinden, wo sich das andeutet, was nicht passiert ist. Was ich dann wieder schade finde. Aber an sich, also er hat mich halt einfach so ein bisschen richtig reingezogen in diese Welt. Das lag mit Sicherheit vor allem an Cate Blanchett, wenn man ihr auch immer so ganz nah folgt und immer so ganz nah bei ihr dran ist. Dass man da halt wirklich richtig reingesogen wird, auch in diese ganze Atmosphäre. Und dann ist alles immer dunkel und düster. Und man hat eigentlich, also ja, es ist ruhig, aber man hat irgendwie trotzdem nie so richtig Zeit zum Atmen, hatte ich das Gefühl. Weil es immer alles sich stetig halt weiterentwickelt und nie irgendwie mal auf der Stelle steht zwischendurch.
Ja, total. Das würde ich auch total unterschreiben. Also der ist zwar, also wie du das gerade gesagt hast, man kann sich da irgendwie so gut reinbegeben. Ne? Also ich weiß nicht warum, es ist halt so ein Psychothriller, aber irgendwie fühlt er sich total gemütlich an. Also zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht genau, woran das lag, ob das an der jetzt retrospektiv gesehen für mich relativ sparsamen Musikuntermalung lag oder keine Ahnung, dass ihre Wohnung halt so eine Gemütlichkeit ausgestrahlt hat. Ich kann das nicht genau sagen, aber sie auf jeden Fall, sie hat diese ruhige Ausstrahlung. Obwohl man halt merkt, dass es die ganze Zeit brodelt, ne? Und dass permanent so eine Anspannung da ist, weil halt so viele Gefahren sozusagen da sind, die auf sie einprasseln, aber auch die sich in dieser Stadt einfach abspielen und so. Das fand ich auch echt beeindruckend. Vielleicht können wir uns an ihr erstmal so ein bisschen orientieren. Julius, kannst du sie mal noch so ein bisschen charakterisieren? Also wie ihre Rolle heißt hier, Annie Wilson. Was ist das für eine Person?
Ja, also sie ist schon so eine ruhige Person eigentlich. Also sie wirkt schon ausgeglichen. Ich finde jetzt nicht, dass es so eine aufbrausende Persönlichkeit ist. Und sehr liebevoll kommt sie rüber. Also zumindest so gegenüber ihren Kindern. Sie hat ja drei Kinder. Drei Söhne, genau. Und da wirkt sie als sehr, sehr liebevolle Mutter. So, ne? Weil sie ja mit vielen Leuten auch zu tun hat. Sie wirkt halt sehr sorgsam. Also sie sorgt sich halt um ihre Mitmenschen. Also sie wirkt halt auch sehr sozial. Und hat einen gesunden Gerechtigkeitssinn. So.
Woran würdest du das festmachen mit diesem Gerechtigkeitssinn?
Naja, weil sie ja schon an das Gute glaubt und ja, und es gibt ja später dann auch diese Gerichtsverhandlungen und so weiter, ne, wo sie dann auch natürlich versucht, den wahren Mörder dann auch zu finden oder auch, besonders zum Schluss, wo dann dieser Twist kommt. Sie möchte ja unbedingt, dass dann auch die Person gefunden wird, weil andere hätten auch sagen können, naja, ist mir jetzt egal, es ist ja eh alles jetzt erledigt. Hm. Es wird ja, eine falsche Person wird ja verdächtigt und da lässt sie ja nicht locker, weil sie halt unbedingt auch die Person dann auch dazu bringen möchte, dass er dann die gerechte Strafe bekommt, die da auch für zuständig war. Man hätte es auch einfach lassen können. Dachte ich mir auch so, ja okay, das hätte man jetzt auch lassen können, ne? Hätte sie ihre Ruhe zumindest gehabt.
Ja.
Aber sie wäre dann doch für die Gerechtigkeit einstehen. Deswegen finde ich das schon, sie hat da schon so einen moralischen Kompass.
Ja, ja, also finde ich auch auf jeden Fall. Also man merkt das ja auch relativ am Anfang, wo sie da diese Beratung, also Beratungsgespräch ist, also diese Wahrsage-Sessions mit der Valerie Barksdale hatte, also die von Hilary Swank gespielte Person hier, die ja von ihrem Partner missbraucht und also misshandelt wird. Und die drängt sie ja auch schon dazu, du musst deinen Typen verlassen und so. Das ist nicht gut für dich und so. Also sie hatte auf jeden Fall auch so ein, finde ich, durchaus ausgeprägtes Element von weiblicher Solidarität, was sich nochmal in einer anderen Szene dann nochmal genauer zeigt. Da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Aber genau, das würde ich auch sagen, sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich fand das tatsächlich total spannend, so also ich persönlich, ich kann ja mit Wahrsagerei und so einem Kram überhaupt nichts anfangen. Ja, ich finde das alles Esoterik und Hanebüchen und bleib mir bloß weg damit. Aber in diesem Film hat das für mich total funktioniert. Also ich habe ihr das abgenommen, dass sie wirklich diese Gabe hat und darunter auch teilweise ja total leidet, weil sie diese Visionen hat, die sie auch belasten und so. Aber wie ging es denn dir damit, Steffi? Hattest du da Probleme mit, dich da so reinzufinden oder hast du das mehr oder weniger in diesem filmischen Universum für bare Münze genommen?
Ach nee, ich habe dem das einfach abgekauft.
Ja.
Also allein schon deshalb wäre jetzt so noch meine Ergänzung, weil sie halt einfach so eine unglaublich empathische Figur halt auch einfach ist. Was man dann halt auch sieht, wie sie mit Buddy nachher umgeht, wenn er da seine Zusammenbrüche hat. Dass ich halt auch einfach jetzt gerade ihr dann abkaufe, dass sie eine Person wäre, die so eine Fähigkeit haben könnte deswegen.
Ja, total. Also so ging es mir auch. Also ich weiß nicht, also das Spiel von Cate Blanchett hat halt auch so viele Anknüpfungspunkte geboten fürs Mitfühlen. Also ich war die ganze Zeit so bei ihr. Also das ist natürlich auch die Inszenierung, das hattest du schon gesagt, Steffi, dass man so total nah bei ihr dran ist und ganz schnell so ein Gefühl dafür kriegt, was sie, also wie sie ihren Alltag bewältigt mit den Kindern und mit den Geldsorgen, die sie hat und dass sie da in dieser, ich will mal Dorf sagen, ist wahrscheinlich kein Dorf, sondern eher eine Stadt, aber es wirkt halt irgendwie dörflich, es wirkt so kleinstädtisch.
Ja,
es wirkt
schon sehr ländlich, ja.
Ja, und dadurch, dass sie auch alle diesen Südstaaten-Akzent haben, der sich ja durchzieht durch das Ensemble, hatte das sowas von Nachbarschaft und einfach so einer Community und da ist sie, glaube ich, schon auch so ein wichtiger Fokus einfach für diese Gemeinschaft, weil sie ja sich auch, also so wird uns zumindest suggeriert, einsetzt halt für die Leute, die wenig Support haben.
Ja, der Buddy meint ja zum Beispiel auch, dass sie seine einzige Freundin ist, so, ne, die er hat und sonst hat er halt niemanden. Also sie setzt sich wirklich für die, sag mal so, Außenseiter in Anführungsstrichen ein. Die halt sonst keiner so richtig, um die sich sonst keiner richtig kümmert.
Ja, genau. Aber vielleicht können wir mit Buddy direkt weitermachen. Steffi, dann frage ich dich mal, was hat Buddy denn hier für eine Rolle in diesem Film? Wie würdest du das beschreiben?
Tja, mein Problem mit Buddy ist, dass ich finde, dass seine ganze Storyline eigentlich vollkommen überflüssig ist. Deswegen, also im Prinzip, wie er dargestellt wird, ist halt einfach ein junger Mann, der irgendeiner nicht näher beschriebenen psychischen Störung irgendwie belastet ist. Ich weiß nicht, ich habe versucht, mir ein bisschen Kopf zu machen, ob es irgendwie in Richtung Schizophrenie oder PTBS gehen soll oder einfach nur eine Mischung aus allem, was Sam Raimi irgendwie eingefallen ist oder Billy Bob Thornton damals, ich weiß es nicht genau. Halt einfach ein Charakter, der, ich weiß nicht, gefühlt ist er einfach so geschrieben, dass wir ihn irgendwie ein bisschen suspekt finden sollen, dass wir ihn irgendwie ein bisschen als Verdächtigen immer im Hinterkopf haben können, würde ich behaupten. Und gleichzeitig aber irgendwie auch, dass wir Mitleid mit ihm haben. Deswegen so richtig einordnen konnte ich ihn halt nicht. Und wie gesagt, also ich habe halt versucht, irgendwie zu gucken, was er eigentlich da tut, wozu er eigentlich da ist. Und eigentlich ist er nur fürs Finale da. Und das finde ich ein bisschen schade, weil er dafür eigentlich sehr stark aufgebaut wird mit sehr vielen Problemen rundherum, die aber eigentlich für die Story nachher überhaupt keine Bewandtnis mehr haben.
Also das meintest du auch vorhin mit dem Plot-Twist, nehme ich an. Dass der Plot-Twist zum einen natürlich ist, wer ist der wahre Täter? Aber zum anderen eben, oh Gott, Buddy ist eigentlich schon tot, obwohl sie ihn ja nochmal gesehen hat und er sie aus dieser Notsituation rausgerettet hat.
Das Ende, das kam mir wirklich so vor wie bei X-Factor.
Ja,
da hat
ja,
das noch, da hat nur noch gefehlt, dass Jonathan Frakes dann kommt und dann so, war die Geschichte wahr? Oder haben wir uns das nur so ausgedacht?
Ja, das
so, das war wirklich so, weil in X-Factor kommen ständig solche Geschichten. Diese Geister kommen irgendwie, die sind schon längst tot und irgendwie haben die aber noch geholfen bei irgendwas. Und ich dachte mir so, wow, das ist richtig X-Factor. Also als ob Billy Bob Thornton sich nochmal X-Factor angeguckt hat und dann sich gedacht hat, ja geil, sowas mache ich auch.
Ja, das ist total spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte nicht diesen konkreten Gedanken, so, aber ich hatte das Gefühl so, oh wow, aber so ein Ausgang kenne ich irgendwie schon. Das ist jetzt irgendwie lame
erzählt. Nämlich aus X-Factor, da kommt das ständig.
Das stimmt, ja. Total spannend. Aber eine Sache, die du gerade gesagt hast, Steffi, fand ich auch spannend. Und zwar, dass du das Gefühl hattest, dass uns Buddy hier auch als möglicher Täter präsentiert wird. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Das fand ich ganz interessant, dass du das sagst. Weil, also ich hatte die ganze Zeit Mitleid mit Buddy, weil ich fand, dass er... Also er strahlt halt eine sehr starke psychische Labilität aus und ich finde, dass das auch durchaus überzeugend ist. Also würde dir aber zustimmen, dass es jetzt nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, nicht so, mit so einer Substanz hinterlegt wird, dass man den Finger drauflegen kann, was da jetzt genau das Problem ist. Also ich würde jetzt mal grob sagen, der hat halt irgendeine Traumafolgestörung und warum, das wird ja dann tatsächlich auch noch explizit gemacht oder relativ explizit, dass er halt von seinem Vater als Kind missbraucht wurde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so weit gehen würde, dass sein Charakteraufbau irgendwie oder seine Rolle hier überflüssig ist. Also klar, für den Twist wird er irgendwie gebraucht und man könnte, ich finde die Frage total legitim, ob er hier nur irgendwie instrumentalisiert wird für den Plot. Aber ich glaube schon, dass er auch wichtig ist, um Annie noch ein bisschen mehr Charakterisierung zu geben, weil wir haben ja schon gesagt, so sie kümmert sich um total viele Leute hier in dieser Stadt und Buddy ist auch einer davon. Aber dann gibt es ja diese eine Situation, wo sie selber halt psychisch labil ist, weil sie halt Morddrohungen kriegt, weil ihre Familie bedroht wird und so, wo sie Buddy dann sozusagen so ein bisschen links liegen lässt. Und ich glaube, dass diese Szene total wichtig ist für ihre Charakterisierung. Ging euch das auch so?
Also da ist halt mein Problem, dass aus dem, was daraus folgt, für mich zu wenig gemacht wurde. Mhm. Also du hättest dann ja jetzt noch irgendwie verhandeln können, dass sie sich irgendwie auch noch schuldig fühlt, weil Buddy danach eben seinen großen Zusammenbruch hat und seinen Vater attackiert und anzündet und alles. Aber das wird dann halt irgendwie nie wieder thematisiert. Ich weiß nicht, ob dann einfach nur die Zeit nicht da war. Und das war für mich eigentlich dieser Hauptknackpunkt dabei, dass das so weit aufgebaut wird und dass du dann eigentlich unheimlich viel mit Annies Charakter hättest machen können, was darauf aufbaut, was dann aber irgendwie nicht passiert.
Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben? Also nicht, dass ich jetzt will, dass du das Drehbuch verbesserst oder so, aber kannst du noch ein bisschen greifbarer machen, was du damit meinst?
Na, also insgesamt, das ist so das, was mir jetzt so beim zweiten und dritten Mal aufgefallen ist, dass du eigentlich relativ oft so eine Schuldfrage in dem Film stellen kannst, sei es jetzt mit dem Mord, weil Annie ja nun mal die Vision hatte und es vielleicht hätte verhindern können, was irgendwie nie aufgegriffen wird. Und da eben auch dieses, wäre sie dann in dem Moment für Buddy da gewesen, mal ganz außen vor gelassen, dass sie es psychisch nicht konnte, aber wäre sie da gewesen, hätte sie auch das verhindern können, was eben irgendwie eine sehr spannende Weiterentwicklung noch von dem Charakter gewesen wäre, die aber dann nicht mehr passiert.
Okay. Also diese Schuldfrage gerade in Bezug auf Buddy, die finde ich, macht der Film schon relativ explizit, weil dann später in der Szene gegen Ende, wo sie, ich sag jetzt mal, den Geist von Buddy dann nochmal irgendwie sieht, ist sie ja schon, also sie bereut das ja schon alles. Also das wird zumindest mir erzählt, dass sie das sehr bereut, dass sie in dieser Situation nicht für Buddy da sein konnte. Und das finde ich auch total wichtig für die Charakterisierung. Aber ich tänzel hier die ganze Zeit so ein bisschen drumherum über das, wo ich eigentlich drauf hinaus will. Und vielleicht mache ich das jetzt einfach mal explizit. Und zwar, also ich glaube, dass sich dieser komplette Film ganz deutlich um die weibliche Solidarität von Annie hier dreht. Also, und das wird besonders explizit in dieser Szene am Anfang, wo sie Jessica sieht auf dieser, das ist eine Party, glaube ich, oder? Wo sie da Sex hat mit dem Staatsanwalt.
Ja. Und, ja, im Country Club da, ja.
Genau, im Country Club, ja, furchtbare Umgebung auch, aber naja, gut. Auf jeden Fall erwischt sie die beiden dann auf der Toilette oder so. Und danach geht sie zu Jessicas Freund, dem Wayne Collins, dem Schulleiter. Und da hätte sie die Möglichkeit, ihm zu sagen, pass mal auf, deine Freundin, die ich habe die da gerade erwischt und so. Und vielleicht ist das gar nicht die Richtige für dich. Weil sie hat ja auch, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie hat zumindest Sympathie, gegebenenfalls auch so ein bisschen amoröse Gefühle, weiß ich nicht. Könnte man vielleicht unterstellen, dass da schon was ist zu dem Zeitpunkt. Und ich finde das aber total wichtig. Und das war so ein Aha-Moment, dass sie das in dem Moment aber nicht macht. So, also, dass sie trotz dessen, dass sie gerade gesehen hat, boah, die betrügt hier gerade diesen Typen, den ich irgendwie zumindest sympathisch finde, dass sie nicht diesen Weg geht und der Jessica in den Rücken fällt und sagt, hier, pass mal auf, das und das passiert. Und dieses Motiv der weiblichen Solidarität, das zieht sich halt durch den kompletten Film, also beispielsweise auch in der Interaktion mit der Valerie, ne, wo sie versucht, sie irgendwie, also ihr Leben positiv zu beeinflussen und so. Und das fand ich als Motiv einfach so stark, dass ich diesen Film ganz stark mit dieser Brille gelesen habe und dann machte mich für mich das auch auf einmal so Sinn, dass sie halt drei Söhne hat. Also so die Frauen quasi in diesem Film, die die Aufgabe haben, das wieder aufzuräumen, das wieder gerade zu biegen, was die Männer kaputt machen. Das ist für mich hier ein total starkes feministisches Motiv, was hier drin steckt, weil die Männer sind hier für die ganze Scheiße in diesem Dorf verantwortlich und sie als prototypische Frau ist natürlich auch total Stereotyp und so, dass sie natürlich mega sozial ist und sich darum kümmert, dass das Dorf irgendwie zusammengehalten wird und dass man sich aber auch gegenseitig unterstützt. Aber dennoch fand ich das zwar relativ plakativ, aber total gut. Das hat mir total gut gefallen und das fand ich so, also das hat für mich den Film total feministisch gemacht. Und dann ist eben dieser eine Punkt, wo man sagen könnte, ja gut, aber Buddy hat sie ja total fallen lassen so. Also den hat sie ja möglicherweise sogar in den Suizid getrieben und so. Aber da würde ich sagen, nein, das hat sie nicht, weil verantwortlich für den Suizid von Buddy und auch für das, also für seine psychische Krankheit und so, ist ganz eindeutig der Vater so. Der wird hier als der Schuldige dargestellt und das finde ich auch total glaubwürdig. Und deswegen fand ich diese Reue halt so wichtig, dass man merkt, okay, sie hat hier versagt, in Anführungsstrichen, aber sie bereut es halt auch total. Und das,
ja, man muss ja auch mal dazu sagen, die Annie ist ja keine Psychotherapeutin.
Ja, das ist mein Kritikpunkt, dieses
also,
ganze
wenn,
Thema Psychotherapie.
Also, hat sie nicht sogar auch gesagt, dass er sich Hilfe holen soll?
Ja.
Also sie kann nicht mehr machen, sie kann nur eine gute Freundin sein, aber bei solchen Problemen, die der, wie heißt du nochmal?
Buddy.
Der Buddy, genau, der Buddy hat, da reicht ihre Kompetenz nicht aus. Also der muss sich halt professionelle Hilfe suchen. Mehr kann er da, also mehr kann sie einfach nicht mehr machen. Da ist halt ihre Fähigkeit ausgeschöpft. Und das hat er halt nicht getan. Also insofern muss man auch sagen, ja, einerseits ist halt, ja, auf jeden Fall ist der Vater dran schuld, aber auch Buddy hätte halt auch professionelle Hilfe holen müssen. Um da aus diesem ganzen Sumpf rauszukommen.
Ja, also das hat mich halt mega genervt, weil ich auch dachte, dieser Typ, man sieht es dem sofort an, der ist psychisch so labil, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit schon suizidgefährdet, der braucht dringend eine Therapie.
Ja.
Andererseits dachte ich aber auch, gut, das scheint irgendwie in diesem sozialen Kontext überhaupt kein Thema zu sein. Also das wird, spielt das eigentlich in der Jetztzeit, im Jahr 2000 ungefähr schon,
oder? Ich glaube schon, das hat keine... Also zumindest wurde es nicht angedeutet, dass es in irgendeiner anderen Zeit spielt.
Ja, also da war der Umgang mit Psychotherapie natürlich auch noch ein anderer. Plus es wird halt ne, ein gewisses soziales Milieu gezeigt, wo das vielleicht einfach als Option gar nicht, dass man da gar nicht daran denkt. Deswegen, aber ich dachte trotzdem, sie hätte da noch mehr drauf drängen müssen, dass er sich
eigentlich
professionelle
schon,
Hilfe sucht. Aber das finde ich tatsächlich ist ihr einziger Fehler und den bereut sie. Und deswegen fand ich sie hier total stark als Person. Jetzt habe ich euch total erschlagen mit meiner Interpretation. Steffi, wie siehst du das?
Ja, ich bin da prinzipiell total bei dir. Mir ging es auch nicht darum, dass ich ihr jetzt die Schuld irgendwie für das geben wollte, was Buddy da getan hat. Ich hätte es halt nur stärker gefunden, wenn das deutlicher thematisiert wurde, dass es an ihr nagt, weil sie einfach eben so eine empathische Person ist, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie dann einfach erstmal in den Alltag übergeht. So.
Ja.
Das war halt mein Problem. Und ja, feministische Lesart auf jeden Fall, auch was die Solidarität angeht, auch wenn ich mir da bei Jessica nicht sicher bin, ob es vielleicht einfach mehr so war, ist none of my business, ist mir egal. Mhm. Oder ob es wirklich darum ging, dass sie schützen wollte im Endeffekt. Was mir dann aber halt eben ganz sauer aufstößt, ist, dass sie die ganze Zeit eben als diese starke Person gezeigt wird, die alles irgendwie alleine hinkriegt und alles managt und irgendwie ihr Leben auf die Reihe kriegt und dann muss sie am Ende doch von einem Mann gerettet werden. Da war, das ist dann der zweite Punkt am Plot-Twist, wo es bei mir so mehr ganz zusammenpasst.
Aber ich denke mir so, wie wurde sie denn am Ende gerettet? Weil wenn das nur der Geist war, also da muss ich es ja irgendwie doch selber geschafft haben.
Ja, aber dafür haben wir die Taschentuchszene, die uns sagt, dass es eben nicht nur in ihrer Fantasie war, sondern dass er wirklich anwesend gewesen sein muss.
Dann kommt wieder dieser X-Faktor.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du völlig recht. Also da könnte man vielleicht überlegen, okay, hätte man vielleicht Buddy als weibliche Person darstellen müssen, um nicht in diese Falle zu tappen, aber klar, sie hat am Ende, also sie ist ja nicht selber aus der Situation rausgekommen, wenn wir das so lesen, wie der Film das gerne möchte. Ja. Ich meine, das ist halt auch, diese ganze Welt wird ja so gezeichnet, dass die Leute da an übernatürliche Gaben halt auch wirklich glauben. Ich meine, der Keanu Reeves Charakter, der Donny, der droht ihr ja auch, ja, ich nutze jetzt gleich Voodoo an dir und so. Also das ist ja irgendwie ein Thema in dieser Welt, deswegen habe ich das irgendwie schon, also ich konnte mich da halt so voll reinbegeben. Ich dachte ja, natürlich war das der Geist von Buddy, so muss man ja nicht hinterfragen. So. Also das hat für mich schon irgendwie total funktioniert. Aber klar, dass am Ende wieder rauskommt, dass ohne Buddy sie halt auch getötet werden können oder wahrscheinlich wäre sie getötet worden. Das kann ich verstehen, dass das dann doch wieder dir sauer aufstößt. Aber Keanu Reeves, ich möchte nochmal betonen, was ihr vorhin auch gesagt habt. Ich fand ihn auch total glaubhaft hier in dieser Arschlochrolle. Ich fand, der hat manchmal so einen kalten Blick drauf gehabt. Das hatte er auch später wieder in Neon Demon. Da konnte er auch total gut diesen Bösewicht, diesen total ekligen Motelbetreiber spielen. Und das fand ich, hat er hier auch wieder gemacht. Also von ihm ging so eine Bedrohlichkeit aus, auch aufgrund seiner Körperlichkeit und so, auch wie er da im Gerichtssaal saß und man da das Gefühl hatte, boah, der bricht jetzt jeden Moment wieder aus und so, also das fand ich schon echt beeindruckend.
Ja, was er dann auch getan hat und auch besonders fand ich beängstigend, als er dann in das Haus gekommen ist zu Annie und wo sich dann halt Annie wirklich extrem bedroht gefühlt hat, da ist es mir auch so kalt den Rücken runtergelaufen. So. Weil es dann wirklich so manchmal so Szenen, das fand ich auch gut in dem Film, dass es manchmal so wirklich Szenen gab, die einen erschrocken haben. So, ne? Und das hat er gut eigentlich hinbekommen. Ich bin zwar immer nicht so der Fan von so Jumpscares, aber ich glaube, es gab so ab und zu ein paar Szenen, wo ich dann so doch aufgeschreckt bin. und das tue ich eigentlich nicht oft, aber da ist es mir dann passiert. Weil ich es einfach nicht erwartet habe, weil der die ganze Zeit auch sehr gemächlich ist, so, ne, von der Tonart, der ist ja jetzt nicht so ein Schocker, ne? Wo man sich die ganze Zeit drauf einstellt, so, ah ja, hier, komm, na, gleich kommt wieder was. Ich war zum Beispiel letztens hier bei Smile im Kino, ne? Und der baut ja die ganze Zeit drauf auf. Und immer habe ich gewartet, so, ja, jetzt kommt's halt, ne? Und dann war ich gar nicht mehr wirklich schockiert, weil ich mir dachte, ja, komm, jetzt kommt's los, komm, spul deinen Scheiß ab. Sondern bei dem Film war es wirklich so manchmal unerwartet, wo ich dann so, oh shit, was ist denn gerade passiert, so? Ja. Also das fand ich eigentlich ganz gut, dass der da gar nicht so sehr damit gespielt hat, sondern einfach dann gezeigt hat und besonders die Szenen mit Keanu Reeves dann, wo ich wirklich ganz schön schockiert war dann da, weil das auch so selber, also wenn man selber sowas erlebt, das will man halt nicht erleben, ne, dass einer ins eigene Haus kommt, besonders dann als Frau, ne, wenn dann so ein Mann, der halt schon offensichtlich viel stärker ist und auch unberechenbar ist, da weiß der nicht, was da passieren kann, ne?
Ja.
Das fand ich aber auch generell bei der ganzen Rolle von Donnie Barksdale, wie die inszeniert ist, dass Sam Raimi da auch überhaupt nicht zurückgeschreckt ist davor, ihn halt auch tatsächlich in dem Sinne realistisch so zu zeigen und nicht noch in positives Licht zu rücken. Mhm. Ja, dass halt ganz klar wird's gezeigt, was da für Kumpeleien mit der Polizei ablaufen und dass er doch einer von den Guten wäre und alles so eine Aussagen. Und auch nach dem Gerichtsprozess, wo du dann hinterher merkst, dass Annie eigentlich viel krasser beäugt wird für das, was sie gesagt hat, als Donnie dafür, dass er zugegeben hat, dass er seine Frau geschlagen hat.
Ja.
Fand ich ziemlich stark, muss ich sagen, auch dass das hier so tatsächlich wirklich explizit alles so ausformuliert und gezeigt wurde.
Mhm. total, ja. Also ein Satz nochmal kurz zu Keanu Reeves und seiner Rolle. Ich musste total denken an Leo Johnson aus Twin Peaks. Ich fand, das war ein total ähnlicher Charakter.
Ja.
Also vor dem hatte ich halt auch die ganze Zeit total Angst, weil der so unberechenbar ist und total, also einfach frauenhassend, ja. Und er hat hier halt eine ganz, ganz ähnliche Zeichnung. Und ja, aber gerade das, was du gesagt hast, Steffi, das ist mir jetzt gerade auch nochmal klar geworden, dass das total stark ist. Das hatte ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja. Okay, ich würde ein Zitat bringen wollen aus einer Kritik von spectrumculture.com, die ich sehr, sehr gut fand. Und da wird nämlich ein Kritikpunkt aufgemacht, der mir auch beim Gucken schon ins Auge stieß. Also da schreibt die Person: The Gift ist keine feministische Fantasie und wie andere Raimi-Filme enthält er einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Gewalt gegen Frauen. Doch der Film wird nicht nur von Frauen geführt, sondern lässt auch zu, dass sich die Handlung um die Gewalt von Männern und die einzigartige Fähigkeit einer Frau dreht, sie zu lösen. Die Handlung zeigt das Innenleben einer armen Südstaatengemeinde, die von patriarchalischem Missbrauch und sexueller Geheimhaltung geprägt ist. Es ist eine Geschichte, die direkt von Toni Morrison stammt, mit Ausnahme der Tatsache, dass keine schwarzen Hauptdarsteller dabei sind, was beunruhigend ist. Und das dachte ich auch, also Toni Morrison ist eine schwarze Autorin und dass hier so ein Südstaaten
ja, dann auch in den Südstaaten, also das ist
Thriller
schon
gezeigt wird, ohne eine, also mir ist keine einzige schwarze Person
doch,
aufgefallen.
Eine gibt's.
Eine gibt's, okay, wer war das?
Die Gerichtsschreiberin im Gerichtsprozess.
Stimmt.
Oh wow.
Ich habe ja mal gehört, dass immer so irgendwelche Sheriffs oder hier irgendwie bei der Polizei sind immer so die in den oberen Rängen sind immer Schwarze mit Schwarzen besetzt oder auch im Gericht sind immer Schwarze besetzt, damit es so ein bisschen so aussieht, hier
wir haben an Diversität
gedacht. Wir haben an Schwarze gedacht, so, ne? Ja. So, um das bisschen auszugleichen, dass eigentlich der Anteil an Schwarzen in dem Film an sich, dass der wirklich extrem gering ist.
Ja.
Das fand ich auch mal einen interessanten Fakt, so, weil dann ist mir das seitdem immer aufgefallen. Wenn ich dann so Filme gucke, auch besonders so in vielen 80er-Jahre-Filmen, sind total viele Schwarze in der Polizei in oberen Rängen.
Ja, oder Präsidenten halt, ne?
Ja, der Präsidenten USA auch so. Wo ich mir denke, ja, aber das repräsentiert es doch überhaupt gar nicht. So.
Nee, plus die Gerichtsschreiberin, das ist ja nun wirklich eine absolute Nebentätigkeit hier. Also da würde ich sagen, ja, nicht mal das hat der Film hier erfüllt.
Und vor allem, ich habe da mal drauf geachtet, also sie sitzt dann da halt und streichelt im Prinzip nur mit den Fingern über die Tasten. Sie schreibt nicht mal.
Oh Mann,
sieht total bekloppt aus.
Also da ist der Film auf jeden Fall definitiv blind, was dieses Thema angeht. Was ich sehr, sehr enttäuschend finde. Also ich meine, der zeigt so viel Weitblick in vielen Aspekten und da halt so wirklich überhaupt nicht. Das fand ich sehr enttäuschend, ja.
Also wenn wir das Fass jetzt eh schon mit der Diversität aufmachen,
ja, bitte.
Dann kommen wir natürlich dazu, dass das da im Prinzip einfach nur eine Darstellung von White Trash ist.
Mhm.
Da gibt's auch ein ganz tolles Video von The Take zu, das hatte ich letztens zufällig sowieso nochmal gesehen und dadurch ist es mir dann umso mehr halt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das was sage, dieser White Trash als Trope.
Mhm. Aber kannst du es gerne nochmal kurz erläutern?
Genau, also geht im Prinzip darum, dass weiße AmerikanerInnen aus der Unterschicht gezeigt werden, die halt in der Regel ganz stereotyp dargestellt sind, dass sie rassistisch sind, ungebildet, abhängig von irgendwelchen Substanzen, gewalttätig und einfach generell als schlechtere Menschen dargestellt werden, als so die DurchschnittsbürgerInnen aus den USA.
Hm.
Und in die Kerbe schlägt halt der Film ja auch komplett hier.
Das stimmt, ja. Also das ist halt genau das soziale Milieu, was hier dargestellt wird, ne? Mhm. Vielleicht mit der Ausnahme, dass man hier diese Country Club Einschläge dann doch noch hat und der Schulleiter, der ja auch einen gewissen anderen sozialen Status hat, aber prinzipiell, gerade wenn man sich Valerie und ich vergesse immer seinen Namen, Donnie. Anguckt, die passen da halt voll rein.
Ja.
Das stimmt definitiv und das ist natürlich in dem Sinne dann auch wieder ziemlich stereotyp.
Ja, genau. Und in diesem Video halt von The Take geht's eben auch genau darum, wie dieser Trope eben benutzt wird, um halt die Mittelschicht und Oberschicht eben im Vergleich umso besser dastehen zu lassen und quasi von den eigenen Problemen abzulenken.
Mhm.
Was hier nicht unbedingt immer greift, aber teilweise in einigen Charakteren, gerade mit Wayne, finde ich dann schon sehr. Also du hast halt wirklich diesen ganz extremen Kontrast zwischen Wayne und Donnie, mal abgesehen davon, dass Wayne am Ende dann der Mörder ist, aber in der Darstellung bis dahin hast du natürlich einen ganz extremen Unterschied zwischen dem Unterschichts-Donnie und dem, naja, Mittelschichts-Wayne quasi.
Mm. In dem Kontext finde ich aber dieses eine Zitat von Donnie total spannend, als er vor Gericht sitzt und da befragt wird, also da im Kreuzverhör ist oder so, und er dann sagt, dass er diese Affäre auch mit Jessica hatte, also Jessica hatte Affären mit vielen Männern in dieser Gemeinde, und er sagt dann, ja, was Jessica mir gesagt hat, ist, dass ich der Einzige in der Gemeinde bin, der richtig ficken konnte. So. Und wo dann natürlich Wayne total schockiert ist, aber natürlich auch der Staatsanwalt, der ja auch mit ihr geschlafen hat. Was er dann, also könnte man ja wieder so sagen, das ist dann trotz aller negativen Stereotype, die jetzt irgendwie diesem White Trash hier auch angedichtet werden, dass das sozusagen auch wieder so ein Stinkefinger in die Richtung der reichen Privilegierten hier ist. Ne? Aber andererseits entstammt das auch wieder einem problematischen Stereotyp. Das weiß ich, da muss ich noch mal näher drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall ein Film, über den sich diskutieren lässt. Habt ihr noch weitere Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben?
Einen hätte ich noch. Das mit dem Plot-Twist, was ich vorhin schon angesprochen habe, bezog sich eigentlich hauptsächlich darauf, dass Wayne am Ende der Mörder ist. Mhm. Weil für mich macht einen guten Plot-Twist halt aus, dass wenn ich einen Film nochmal gucke, ich irgendwo schon Foreshadowing oder irgendwelche Anzeichen dafür sehe, dass oder was am Ende für eine Wendung kommt. Und das hast du hier in dem Film halt wirklich tatsächlich gar nicht. Also es gibt Foreshadowing für alle möglichen Momente. Ich habe deswegen den noch ein drittes Mal geguckt, um mal wirklich drauf zu achten. Mhm. Und du hast so Szenen am Anfang, sie rutscht in der Farbe aus und das Ganze wiederholt sich nachher mit dem Vater von Jessica, wie er die Böschung runterrutscht und alles so eine Sachen, so wirklich kleine Kleinigkeiten. Aber dass es mal irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass Wayne der Mörder sein könnte, gibt es halt überhaupt nicht. Mm. Und am Ende läuft das dann für mich so auf die Frage noch hinaus. Es gibt diesen einen Moment, wo Wayne zu Annie sagt, I can't keep running from things. Und sie guckt ihn so an und ich weiß immer noch nicht, ob das bedeuten sollte, es hat jetzt schon Klick gemacht, dass da irgendwas ein bisschen im Argen ist oder nicht, weil wenn ja, verstehe ich nicht, warum sie mit ihm mitfährt und in dem Moment, wo sie eigentlich schon die Vision hat, dass er sie gleich umbringen wird, warum sie dann immer noch mit ihm einfach erstmal loszieht, anstatt einfach abzuhauen. Das ist so eine Entscheidung, die verstehe ich einfach immer noch nicht.
Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Also da muss ich sagen, war ich aber auch so sehr in der Story drin, dass mir das beim Gucken gar nicht so aufgefallen ist, aber hinterher dachte ich auch so, warum hast du dich dieser Situation eigentlich hingegeben? So. Aber dann tatsächlich der Grund, warum ich über dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, nicht in dem Sinne gestolpert bin, dass er jetzt gerade darüber nachdenkt, was er getan hat und wie er sich damit auseinandersetzen muss, sondern was wir noch gar nicht gesagt haben, Annies Mann ist ja auch gestorben und sie hat das ja selber noch nicht überwunden. Das wird uns auch ja immer wieder gesagt, dass sie auch davor wegrennt. Und da dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt sozusagen der Auslöser, dass sie daran erinnert wird, ah, okay, ja, stimmt, da war was mit meinem Mann. Ich kann da auch nicht ewig vorweglaufen. Und es kommt ja dann am Ende auch zu einer gewissen Verarbeitung. Aber total spannend, ja. Also gegen Ende wird es wirklich extrem unlogisch. Und das nicht nur im Sinne unserer Logik in dieser Realität, sondern auch in der Filmrealität. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also es ist definitiv kein perfekter Film, so auf gar keinen Fall. Aber ich hatte schon durchaus Spaß und konnte auch an vielen Aspekten nochmal genauer drüber nachdenken. Und das hätte ich tatsächlich, bevor ich diesen Film kannte, nicht gedacht. Also vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns gerade in dieser Phase des filmischen Schaffens von Keanu Reeves befinden, wo ich generell nicht viel Erwartung habe. Deswegen war ich schon ganz angetan. Vielleicht war das schon mein Fazit. Wollen wir zum Fazit übergehen?
Ja, können wir dann gerne.
Julius, magst du dann kurz noch deine Eindrücke schildern, so abschließend?
Ja, also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal so erwähnt. Also das ist ein recht atmosphärischer Film gewesen. Ich fand, die Story ist auch recht unterhaltsam gewesen. Also ich habe mich jetzt selten gelangweilt bei dem Film. Mhm. Ich fand es auch gut, dass man so ein bisschen miträtseln konnte, weil man sich dann immer so gefragt hat, ja, wer war es denn jetzt eigentlich? Klar, so das Ende, das schwächelt dann schon. Ja, ich fand es auch dann ein bisschen, also ab einem bestimmten Punkt dachte ich mir so, ja komm, das ist jetzt bestimmt auch der Wayne, ne? Ist doch dann immer so, dass der Good Guy, von dem man es nicht erwartet hat, dass er das dann ist, und tatsächlich ist es auch so gekommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, am Ende, so vieles, was ich mir da so gedacht habe, und ich bin wirklich nicht gut da drin, ist dann auch genauso eingetreten, ne? Und dann dachte ich mir, ja okay, irgendwie so richtig wenig überrascht hat er mich dann tatsächlich zum Schluss, und das fand ich dann eigentlich nicht mehr so schön. Aber ja, zusammenfassend muss ich schon sagen, ich fand ihn jetzt relativ gut. ich mochte das Schauspiel, wie ich das auch schon gesagt habe, und das Setting hat mir gefallen. Also man kann eigentlich nicht viel falsch machen, den Film mal sich anzuschauen. Mhm. Deswegen für mich so eine solide 3,5.
Ja, das schließe ich mich gleich an. Ich habe ja im Grunde gerade schon ein Fazit gegeben, aber ich würde eine Sache noch kurz nochmal aufgreifen wollen, weil du das auch gerade nochmal gesagt hast und Steffi, du ja auch schon gesagt hast, was der Plottwist ist bezüglich, wer hat den Mord eigentlich begangen, wer ist es am Ende? Lustigerweise, diese Frage, die hinter all dem steckt, ne, also dass man sich fragt, so, boah, wer war das und wie wird sich dieses Rätsel auflösen und so, das sehe ich hier total, dass das letztlich auf eine eher billige Lösung hinausläuft, die man, wie gesagt, auch schon von Anfang an hätte ahnen können, so. Ja. Und auch das, was du gesagt hast, Steffi, dass so viele, ja, Fährten gelegt werden, die alle auf andere Personen hindeuten, nur auf den einen nicht, der es dann tatsächlich war. Das ist schon irgendwie billig, wenn man das so sehen möchte. Komischerweise hat mich das hier überhaupt nicht gestört, ganz anders als bei Ringe der Macht, wo ich das einfach nur zum Kotzen fand. Das ist immer nur darum ging, wer ist Sauron. Ja, ja, also hier fand ich, wurde mir aber trotzdem noch genug geboten, um nicht die ganze Zeit nur zu überlegen, so, wer war jetzt dieser Mörder, so.
Die Ähnlichkeit ist eigentlich frappierend, so zu Ringe der Macht, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, weil die Hauptfigur in dem Fall, die ja eigentlich auch von Cate Blanchett damals gespielt wurde, verliebt sich ja quasi auch in den Bösewicht. So. Das ist so, ja, jetzt wird das eigentlich ziemlich, ist schon krass, so die Ähnlichkeit.
Das Prequel, das hier ist das Prequel zu Die Ringe der Macht.
Also wir hätten nur diesen Film gucken müssen, um von Anfang an zu wissen, wer Sauron ist.
Ja, also wenn ihr noch nicht Ringe der Macht geschaut habt und nur diesen Film geschaut habt, so ähnliches Ringe der Macht.
Du wolltest noch was sagen, Steffi?
Ja, nee, ich wäre sonst auch bei meinem Fazit so weit gewesen, dass ich sagen würde, also wie gesagt, beim ersten Mal hätte ich ihm noch deutlich eine bessere Bewertung gegeben, weil mir eben die ganzen Sachen da noch nicht aufgefallen sind. Jetzt, wo ich weiß, was mich stört, werde ich sie niemals nicht feststellen können, was ein bisschen schade ist, aber so ist es nun mal. Insgesamt hätte ich gerne ein Drama, Psychothriller gesehen, genau in dem Setting, aber einfach ohne diesen Mordplot. Also ich glaube, dann wäre ich halt wirklich voll drin gewesen, weil mich alles andere rundherum echt überzeugt. Nur diese Mordgeschichte mit dem Plot-Twist macht für mich so viel kaputt, dass es mich dann wirklich stört und dass ich jetzt nicht irgendwie in 2 Jahren den Film nochmal gucken könnte und wahrscheinlich nochmal genauso wie beim ersten Mal mich da in der Welt irgendwie verlieren könnte.
Mm, ja, kann ich total verstehen. Würde ich auch tatsächlich mitgehen und möglicherweise hätte ich diesen Film auch lieber gesehen, ja. Wie viel Woes vergibst du denn?
Ich wäre mit 4 gestartet, bin jetzt nur noch bei 3 allerdings.
Okay, ein 3-Sterne-Wow. Wow. Und ich habe es gerade vergessen, das 4-Sterne-Wow von uns beiden kommt noch hinterher, weil wir runden ja auf. Ich hätte dem auch 3,5 oder habe ihm 3,5 gegeben und deswegen. Wow, yeah, good one. Kann man schon mal machen, finde ich. Gut, dann kommen wir noch zu den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ich hoffe, ihr seid besser vorbereitet als ich.
Yep.
Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Nein.
An der 3. Stelle.
Ah ja. Sagt er wow oder guns, lots of guns?
Er hätte gerne guns, lots of guns.
Vermutlich, ja.
Aber nein, sagt er nicht.
Nee, ich habe auch keinen wow vernommen. Kommt er mit der Polizei in Kontakt?
Ja.
Tötet er jemanden?
Überraschenderweise nicht.
Nein, man denkt es aber.
Wird er getötet?
Nein, oder? Nee, der kommt ja einfach nur... Wird ja wieder freigelassen.
Wieder frei, dann, ja. Genau. Findet Keanu die große Liebe in diesem Film?
Hoffentlich nicht.
Ja. Hat er Sex?
Er hatte mit vielen Sex, ne?
Aber nicht on-screen.
Ja. Genau, ja, aber genau. Man sieht es nicht.
Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Ich glaube, nachdenklich guckt er generell nicht.
Nein, sehr wütend irgendwo.
Das stimmt, ja. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nein. Nee. Aber wäre interessant, wenn er da in diese Wohnung kommt von Emmy.
Und auf einmal Kung-Fu machen würde.
Ja, ja,
nee, Kung-Fu. Komm, das wäre unrealistisch.
Das wäre sehr seltsam.
Also Wahrsagen ist noch okay, aber Kung-Fu wäre unrealistisch, ja.
Genau. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
So eine etwas so halblang.
Ich finde die Frisur in diesem Film so unglaublich schön. Also das ist ja schon John Wick Niveau, was wir haben.
Ja, auch ein bisschen bärtig ist er da.
Genau,
ja.
Das ist, finde ich, Keanu Reeves Optimum. Sorry.
Kannst du da auch drüber hinwegschauen, dass er da so ein Arschloch ist? Oder?
Ja, da muss man, da muss ich drüber hinwegsehen, das stimmt. Okay, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ich fange mal an. Der beste Moment, finde ich, ist, wo er vor Gericht sitzt und sagt, dass er besser ficken kann als alle anderen in diesem Dorf.
Ja, für mich wäre es quasi der Wutausbruch, der direkt danach kommt.
Mhm. Das ist, genau, also diese ganze Szenerie, die ist schon wirklich sehr stark, definitiv.
Ich fand auch stark, also als er das erstmal da, also bei Annie dann in die Wohnung stürmt und sie da richtig einschüchtert, das fand ich schon sehr überzeugend.
Mhm. Ja. Habt ihr auch einen schlechten Moment?
Genau den tatsächlich, aber einfach nur wie aufgrund der Tatsache, dass er halt da doch sehr unnötig rassistisch und antisemitisch ist in der Szene. Mhm. Also wirklich nur vom Inhalt, nicht vom Schauspiel her, sondern einfach nur von dem, was da eben das Drehbuch ihm vorgegeben hat.
Ja, ist immer schwierig zu unterscheiden. Also Schauspieler, ich fand das ja sehr gut, deswegen habe ich das genommen. Eben. Aber halt, ja, vom Inhalt muss man es natürlich dann auch trennen.
Ja. Also wir haben ja diese Frage durchaus auch immer mal wieder anders beantwortet.
Genau, sagt man jetzt schlechtes Schauspiel oder schlechter Inhalt? So, ich fand jetzt so schauspielerisch gab es jetzt keine schlechten Szenen.
Es
waren ja jetzt nicht so viele, aber wenn er dann aufgetreten ist, fand ich die alle sehr überzeugend.
Total.
Deswegen gibt es jetzt für mich keine schlechten Szenen.
Also tatsächlich so, weswegen ich auch Leo Johnson nochmal vorhin aufgebracht habe. Bei Leo Johnson in Twin Peaks dachte ich jedes Mal, wenn der auf der Leinwand kam, so, boah, nee, Leo Johnson, bleib mir weg, ich will nichts von diesem Typen sehen. Und so ähnlich war das hier halt auch, obwohl es Keanu Reeves war. Und das dachte ich so, okay, das bringt er schon gut rüber, dass er wirklich einfach ein super ekliger Typ ist.
Ja, man hat auch so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen gehabt. Wenn er kam, dachte ich mir immer jedes Mal, oh nee, was passiert jetzt wieder?
Genau, ja. Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende der 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Und jetzt muss ich noch meinen Fakt des Monats bringen, aber ich habe das Buch schon wieder vergessen. Ich muss das mal eben holen.
Ja, mach mal. Du kannst ja deinen Cut machen.
Ich sollte mir wirklich ein Lesezeichen hier reinmachen. Also, der Keanu-Fakt des Monats. He's a musician and he has played guitar in the bands Dogstar and Becky. Und Dogstar haben wir zuletzt gehört bei Me and Will.
Genau, richtig.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir, Julius, aber natürlich auch mit dir, Steffi. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke gleichfalls.
Und ich hoffe, dass wir dich nochmal wiederhören hier in diesem Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, Julius. Mhm. Und ich würde sagen, bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.